Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Suica Talks. Heute tauchen wir als Hörende in die Welt von Hörbehinderten und vor allem von Gehörlosen ein. Ob es dort ganz still ist, das werden wir noch erfahren, aber es ist definitiv nicht einfach. Nur rasch zum Arzt oder an ein Konzert zu gehen, beim Arbeiten in ein Meeting mit Leuten sitzen, die hören, das ist für Gehörlose schwierig. Musik wird ohne Hörhilfe nur über Vibrationen wahrgenommen. Und für einen Arzttermin oder ein Meeting kannst du schnell mal einen Dolmetscher brauchen. Davon gibt es wenig und sie kostet auch. Darum freue ich mich heute ganz besonders über die spezielle Konstellation hier bei mir im Studio. Wir haben Fernanda Hinz, sie ist gehörlos, Mami von einem Kind, das gehört und Mitglied vom Public Affairs Team im Schweizerischen Gehörlosenbund. Und da ist auch der Ben Jude, er ist neu verantwortlich für Media Relations und Pressesprecher vom Schweizerischen Gehörlosenbund. Er hat als Hörende vor allem mit Gehörlosen zu tun. Und auch hier im Studio ist Barbara Bucher. Sie ist Gebärdendolmetscherin und sie wird für uns die Gebärdensprache in Lautsprache übersetzen und umgekehrt für Fernanda in Gebärdensprache. Darum kann es in dieser Folge gut sein, dass es ein bisschen länger dauert, bis ihr eine Antwort hört. Wir laden die Folge dann auch als Video aufladen, damit ihr und natürlich auch die Gehörlosen sehen, was wir geredet haben. Herzlich willkommen, ihr alle, zu einer neuen Folge von Suica Talks.
Danke vielmals.
In der Schweiz leben rund 20 bis 30'000 Gehörlose und fast über 1,3 Millionen Menschen, die hochgradig hörgeschädigt, also hörbehindert sind. Die Muttersprache von Gehörlosen ist nicht Schweizerdeutsch, wie jetzt viele von euch vielleicht denken, sondern Gebärdensprache. Weil das aber fast niemand redet und fast niemand übersetzt, haben Gehörlose und Hörbehinderte viele Hürden zu überwinden, die der Alltag mit sich bringt. Darum setzt sich der Schweizerische Gehörlosenbund als gemeinnütziger nationaler Dachverband seit fast 80 Jahren für seine Anliegen ein. Wie zum Beispiel, dass Gebärdensprache vom Bund offiziell anerkannt wird. Wir tauchen jetzt zusammen in eine Welt ein, die den meisten von euch vermutlich unbekannt ist. Eine Welt mit einer eigenen Kultur, eigenen Regeln und vielen Herausforderungen. Es sind so einfache Sachen, die uns als Hörende nicht bewusst sind, wie überhaupt nicht selbstverständlich das ist. Aber bei mir geht am Morgen, wenn ich verwache, zuerst einmal den Wecker los. Also so stehe ich auf. Fernanda, wie ist das aber bei dir? Wie stehst du am Morgen auf? Wie wirst du geweckt?
Ja, es gibt da zwei Möglichkeiten. Und das ist aber auch sehr unterschiedlich, wie das halt individuell gehandhabt wird. Das ist unterschiedlich. Ich sehe zwei Möglichkeiten. Und zwar, entweder hat man ein Handy auf der Seite, das dann eben vibriert. Und zwar dann über ein spezielles Gerät dann als Küssi angeschlossen. Also nein, es gibt sogar drei Möglichkeiten, kommt man gerade in den Sinn. Also das mit dem Handy und dem Vibrieren. Dann gibt es irgendwie ein spezielles Gerät, das auch angehängt ist am Wecker, wo dann anfängt zu blinken, relativ eindrücklich oder eindringlich blinkt. Und dann gibt es noch ein spezielles Gerät, das wirklich das ganze Bett zum Vibrieren bringt. Oder? Aber ich glaube, das meiste ist das, was mit dem Handy gebraucht wird. Das mit dem Blinken oder mit dem Blitzlicht ist etwa vor einem Jahr, anderthalb, jetzt mehr verwendet worden. Das ist so ein spezielles Gerät. Und das benutze ich jetzt auch, weil meine Tochter jetzt auf das auch so reagiert, dann das Gerät auf meine Tochter. Aber ich könnte das auch brauchen zum Wecken. Und somit sind das für mich ganz normale Hilfsmittel, die ich auch brauche, so wie ihr halt einen Wecker braucht.
Was für Herausforderungen begegnest du im Alltag, sei es jetzt das Kind zum Beispiel in die Spielgruppe zu bringen, also zum Beispiel dort auch mit den Betreuerinnen zu reden, oder wenn du zum Beispiel in einem Geschäft bist und eine Beratung brauchst, wie machst du das?
Ja, jetzt, wenn ich meine Tochter in die Spielgruppe bringe oder in die Kita, dann klar, dann bringe ich sie dorthin, ich fahre dorthin und vorher natürlich muss ich die Personen aber halt kennenlernen, betreuende Personen. Ich bestelle dazu jeweils einen Dolmetscher, muss natürlich dann sensibilisieren und erklären, was gehörlose Kultur ist, wo mir vielleicht anstehen, dass vielleicht meine Tochter auch ein bisschen anders reagiert, weil sie gehörlose Eltern hat, oder? Das kann man nämlich auch schon sehen und wenn man es vergleicht mit anderen hörenden Kindern und auf das tue ich hinweisen. Nicht, dass man irgendwie so das Gefühl hat, oh, jetzt ist etwas schwierig oder so, sondern dass man auch weiss, wo man vielleicht her schauen muss. Und das ist ein Aufwand, den ich muss leisten, wo ich auch die Verantwortung immer wieder wahrnehme, da zu sensibilisieren. Oder? Und klar, es ist eine andere Situation. Oder? Und wir sind in der Schweiz zum Teil einfach noch nicht so weit, dass alle Leute jetzt da Bescheid wüssten. Oder? Und darum muss ich immer wieder daran denken, bei der Kommunikation, wenn ich jemandem etwas erklären, Dolmetscher zu bestellen. Ich muss schauen, dass das dann auch in Zukunft vielleicht auch mal ohne Dolmetscher funktioniert oder so. Gerade im Notfall, wenn irgendetwas ist, muss ich überlegen, ja, wie kann ich kontaktiert werden? Ich muss dann sagen, WhatsApp und nicht anrufen bitte. Oder so und so bin ich erreichbar. Oder vielleicht noch die und die Person könnte man noch anrufen. Das sind so ja, Vorkehrungen, die ich muss treffen muss. Im Alltag weiss ich dann, aha, ja, die Person weiss dann auch, ich bin gehörlos und ich könnte ja im direkten Kontakt einmal etwas von den Lippen ablesen, selbstverständlich. Wenn man etwas nicht verstehen würde, kann man etwas aufschreiben und sonst auch WhatsApp nutzen. In einer anderen Situation, wo es dann vielleicht ausführlicher ist, also sprich irgendwie so Informationen, eine Sitzung oder für ein längeres Gespräch, dort hilft natürlich eine Dolmetscherin. Das organisiere ich jeweils. Dann auch zum Beispiel bei einer Beratung oder so, muss ich auch das gut vorbereiten, dass ich mir immer wieder Gedanken machen muss. Das wird eine hörende Person sein, die keine Ahnung hat von Gehörlosigkeit. Ich muss mich gut vorbereiten, muss wieder Dolmetscher vorher bestellen, muss vielleicht eine Dolmetscherin vorher briefen, damit sie weiss, auf was sie zukommt, was mein Ziel ist, damit sie auch ein bisschen sich also auf den spezifischen Fachbereich vorbereiten kann. Ich muss die hörende Person informieren. Das Gespräch läuft über eine Dolmetscherin, also über drei Seiten. Das ist zum Teil anstrengend, aber mir ist das wichtig, dass ich das auf mich nehme, weil ich mein Ziel erreichen will.
Aber das sind ja alles Sachen, die man eben so ein bisschen vorbereiten muss. Aber jetzt so ganz spontan, jetzt bist du in einem Laden und jetzt hast du eine Frage, weil du möchtest vielleicht wissen, wie ein Gerät funktioniert oder sonst etwas, so die spontanen Situationen, was machst du da?
Ich kann sicher auch spontan reagieren. Ich muss ja das auch im Alltag, oder? Da muss ich mir manchmal gleich halt auch 5 Minuten vorher kurz überlegen. Ich kann nicht so gleich spontan einfach in den Laden gehen, sondern ich muss auch vorher immer mir das überlegen, oder? Ich muss vielleicht sagen, ich habe die und die Anliegen, habe das vielleicht auch schon aufgeschrieben vorher, oder? Wenn ich irgendwo einfach irgendjemanden ansprechen will, dann ja, überfordern wir uns gegenseitig und es entstehen Unsicherheiten. Wir sind auch schon Leute vorgelaufen und das will ich nicht, oder? Also muss ich mich gut vorbereiten, was ich will. Ich muss klar sein, muss vielleicht einen Zettel herheben, damit ich zu meinem Ziel komme, oder? Ich habe es auch schon erlebt, dass im Hauptbahnhof, wo ich neu in der Schweiz war, hat die Person mich irgendwie angesprochen und ich habe sie nicht verstanden. Ich habe gesagt, ich verstehe sie leider nicht, ich bin gehörlos. Und die Person ist völlig verdattert davongezottelt. Also, und ich finde, das ist unmöglich, oder, sich so ein Verhalten. Also, dann weiss ich, ja, die Leute sind halt einfach noch nicht so sensibilisiert, die wissen nicht, wie mit mir umgehen, haben einfach keine Ahnung und das erlebe ich sehr oft. Und dann muss ich halt auf der einen Seite die Verantwortung übernehmen und da halt irgendwie eine Vorleistung bringen, dass die Leute nicht immer jedes Mal schockiert sind, oder? Weil ich will ja etwas und ich brauche ja eigentlich etwas, oder? Und wenn sie natürlich überfahren sind, dann flüchten sie natürlicherweise, oder?
Du bist als Gehörlose in einer hörenden und in einer gehörlosen Welt aufgewachsen. Deine Grosseltern gehören, deine Eltern sind gehörlos. Was sind die grössten Vorurteile aus diesen beiden Welten, die dir immer noch begegnen?
Ja, man kann tatsächlich von zwei Welten reden, weil Kulturen unterscheiden sich auch aufgrund von verschiedenen Sprachen. Als Kind ist mir bewusst worden, dass das zwei verschiedene Welten sind. Ich habe gesehen, dass hörende Menschen mehr mit dem Maul reden, also sprich, ihre Stimme ist wichtig und in der Welt der Gehörlosen sind es eben die Hände und man schaut sich an, Mimik ist zentral und das wird ganz unterschiedlich erlebt, die Kommunikation. Ich bin in beidem aufgewachsen, also ich kann mich auch sehr gut in der gesprochenen Sprache unterhalten. Meine Muttersprache ist aber Gebärdensprache, weil ich höre nichts. Und ich muss mich visuell orientieren anhand von Bildern, anhand von Gesten. Und ich, ein kleines Kind lernt das schon mal, das will trinken und schlafen. Das sind ganz einfache Gebärden, so fängt es an. Und dann lernt man Sätzgebärden. Und mit 2 Jahren habe ich dann auch selber gelernt, reden. Also wirklich auch mit der Stimme. Aber am Anfang habe ich dann mit 8 Monaten schon bereits einmal Hörgeräte bekommen. Meine Eltern haben mich dort sehr gut gefördert, auch was das anbelangt. Vorurteil vielleicht, also wo meine Mutter noch gehörlos war, und da hat sie oft noch gehört, dass Gebärdensprache eben eine Affensprache ist. Sie ist bestraft worden, sie hat nicht dürfen gebärden, sie hat müssen reden. Sie hat sogar die Hände auf dem Rücken müssen verschränken, also wirklich unter drastische Massnahmen, und meine Großmutter, meine Oma hat es einfach nicht besser gewusst, oder? Und dann hat meine Mutter das natürlich ganz anders erlebt. Meine Oma, die hat jeweils eine Stunde lang am Abend, ist sie mit meiner Mutter hergesessen und hat sie versucht, ihr zu erklären, wie die Artikulation von einem Wort geht, und meine Mutter hat immer wieder müssen wiederholen, bis es für meine Oma, die eben gehört hat, richtig getönt hat, jeden Abend. Und dann muss man sich schon vorstellen, oder? Weil das ist ihr so wichtig gewesen, dass sie gut reden lernt, oder? Die Meinung von meiner Oma, dass es auch später besser geht im Beruf, oder? Das ist recht die Belastung gewesen. Und ich jetzt viele Jahre später, als die nächste Generation haben, selbstverständlich dürfen Gebärdensprache lernen. Sie haben sie mir einfach mitgegeben und habe es ganz anders erfahren. Und jetzt mit der Zeit, meine Oma hat jetzt aber auch, oder meine Mutter war die erste gehörlose Person gewesen, und das zweite Kind ist dann hören sie, und das dritte dann wieder gehörlos, und beim dritten hat sich ganz anders entwickelt. Die Person hat auch gut geredet, oder? Aber nicht so gut wie meine Mutter. Und das ist dann aber halt auch wieder sehr individuell. Also, dann hat meine Oma gemerkt, aha, sie hat 3 Kinder und die sind halt sehr unterschiedlich, und es bringt nichts, so wie sie ihre erste Tochter gezogen hat, mit irgendwie das herzwingen, oder? Das hat wie nichts gebracht, oder? Und dann bin ich auf die Welt gekommen und ich bin dann die dritte Person gewesen in der Familie, die gehörlos war. Und meine Oma hat zu dem Zeitpunkt bereits die Gebärdensprache geschätzt und gesehen, wie wichtig das eben ist, dass man in beiden Sprachen aufwachsen kann, also sprich bilingual. Und bei mir war dann nicht mehr so gewesen, dass meine Oma mich irgendwie gezwungen hat, zum Reden. Ich durfte also ganz eine andere Entwicklung erleben. Ich habe auch gesehen, dass es verschiedene Kulturen gibt. Wir berühren uns oft. Das ist für Hörende sehr komisch, wenn sie angelangt werden. Das ist fast ein bisschen grenzüberschreitend. Und für uns selbstverständlich. In der hörenden Welt schaut man auch gar nicht gleich vielleicht andere Personen, die hörgeschädigt oder hörbehindert sind, an. Es ist immer wieder so quasi die Hierarchie. Hörende Personen schauen auf gehörlose Personen runter. Das ist halt immer noch so die Sicht, dass das ein Handicap ist. Und ich aus meiner Sicht, in der gehörlosen Welt sind wir alle gleichgestellt. Wir sind einfach, gehörlos benutzt Gebärdensprache. Und dann gibt es aber auch gehörlose Menschen, die gegenüber hörenden Menschen natürlich Vorurteile haben, weil sie immer wieder natürlich erleben, wie wenig Ahnung, dass hörende Menschen uns begegnet, und das wird natürlich manchmal auch generalisiert. Und dann ist es so schwierig, weil wenn nämlich plötzlich jemand kommt, der sehr offen ist, wird er manchmal auch zu Unrecht wie abgestempelt, oder so von einer gehörlosen Person, dass sie manchmal findet, schon wieder so eine hörende Person, die keine Ahnung hat. Und das muss gar nicht immer sein. Wichtig ist, dass man sich gegenseitig immer wieder anpasst und aufeinander zugeht. Aber aufgrund von dieser unterschiedlichen Sprache ist es manchmal halt auch schwierig, oder? Weil man muss ja eigentlich die andere Sprache fast können, damit man sich anpassen kann. Und uns ist es einfach fast nicht möglich, dass wir einfach so einfach reden lernen wie die hörenden Personen. Und darum sind wir angewiesen auf eine Anpassung von Seiten hörenden Personen an uns.
Ben, du bist in deinem neuen Job beim Gehörlosenbund. Bist du als jemand, der gehört, sicher auch auf Herausforderungen gestossen. Was hast du so erlebt?
Ja, das hat eigentlich schon im Bewerbungsgespräch angefangen. Das zweite Bewerbungsgespräch war mit dem Team, wo ich jetzt zusammen arbeite. Und die HR-Dame hat dann schnell das Setting erklärt und gesagt, wenn wir fertig sind, kommen wir rein, bin jetzt draußen, und sich verabschiedet, und ich bin mit dem Team allein gewesen. Und die haben sich schnell abgesprochen in Gebärdensprache, und mir ist der Moment dermassen eingefahren, weil man sitzt dort drinnen als völlig normaler Mensch und ist plötzlich handicapiert. Also man ist total ausgeschlossen, nicht gewusst, was reden die jetzt über mich, bin ich schon fast draußen oder habe ich etwas falsch gemacht, oder? Und die haben sich einfach abgesprochen, was jetzt als nächstes passiert. Und das Gefühl von dem Ausgeschlossensein und nicht dazugehört, das ist mir dermassen eingefahren. Und der erste Arbeitstag war dann auch so ein bisschen das Gefühl, wie wenn man im Ausland arbeiten würde. Fremde Sprache, man versteht niemand, fremde Kultur, man weiß nicht, was darf ich nicht. Ich habe fast das Gefühl, ich müsse am Eingang den Pass abgeben oder so. Also, es war am Anfang wirklich, wirklich herausfordernd gewesen. Und eben, wie es vor allem vorher schon gesagt hat, die Kommunikation, wenn du als gestandener Mann dort drin bist und jemanden vor dir hast und der gestikuliert und redet und du verstehst einfach nichts. Das macht mit einem irgendetwas. Und wenn du als also für mich war das jetzt eine Situation gewesen. Und mir ist dann nachher irgendwie bewusst worden, ich habe das einmal erlebt und die Vernehmten und die Gehörlosen erleben das mehrmals täglich. Also, und ich habe dann recht schnell gemerkt, einfach Gebärdensprache einfach machen und probieren, weil sie sind sehr, wie soll ich sagen, sie tun einem Fehler gut verzeihen, weil wenn sie merken, dass man sich Mühe gibt und probiert, und dann kann ja auch mal etwas falsch sein. Und, aber sie schätzen es, wenn man es probiert. Das ist ja wie wenn man in der Ferien ist und an der Kasse irgendetwas stammelt und so. Meistens nehmen sich die ja recht Zeit und freuen sich, dass man sich probiert, in der Fremdsprache zu unterhalten.
Und helfen auch, oder?
So genau, recht. Genau, ja. Und was ich auch lernen haben müssen, ist, wenn sie einem nicht verstehen, Leute reden bringt nichts.
Oh, hast du das auch gesagt?
Ja, okay, das ist ein automatischer Effekt, wenn jemand die, hä, was? Dann fängst du an, Leute reden. Und das sind, am Anfang sind immer wieder Leute zu mir gekommen und haben gesagt, hey, das bringt nichts, du kannst die anschreien, das bringt gar nichts. Man muss dann einfach eben das Mundbild möglichst klar hochdeutsch reden, weil im Schweizerdeutsch tut man noch viel verschlucken und einfach probieren und sich darauf einlassen.
Gibt es Berührungsängste, die wir jetzt als Hörende grundsätzlich gegenüber Gehörlosen und Hörbehinderte können haben? Oder bei dir jetzt auch?
Ja, Vorurteile sind eben halt das aus der Geschichte. Man hat ja das irgendwo mitgekriegt. Das ist eine Kultur, die man nicht kennt. Man hat keinen Zugang, weil es eine Fremdsprache ist. Und es braucht halt eben auch einen grossen Einsatz, bis man diese Sprache kann. Also mit einem verregneten Mittwochnachmittag ist es nicht erledigt. Und man muss nachher auch jemanden haben, den man es brauchen kann. Also wenn man einfach Französisch lernt und mit niemandem Französisch redet, wird man sie wahrscheinlich nie richtig lernen. Und am Anfang ist wahrscheinlich eben auch, was sie vorher gesagt hat, so die, wir Hörenden wollen immer perfekt sein und sagen nichts oder gebärden nichts aus Angst, man macht etwas Falsches. Und die Gehörlosen sind halt auch geprägt und sind vielleicht auch ein bisschen vorsichtig und lassen einem dann vielleicht eher kommen oder warten, bis man kommt, weil man, sie wollen einem nicht überfahren.
Also eine gegenseitige Zurückhaltung,
ja,
eigentlich.
Ja, was ja dann eben die Distanz gibt. Und ich habe jetzt persönlich, aber das ist mein Naturell, ich habe dann einfach gestikuliert und geredet und gemacht und tun und offen gewesen. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass sie mich durch das unterstützen und man kommt dann einfach auch schneller rein. Und wenn man halt das Gleiche dreimal falsch macht, irgendwann merkt man, ja, jetzt solltest du langsam lernen. Und ich glaube, es braucht einfach eine gewisse Offenheit und den Mut, einfach mal zu machen.
Am 23. September ist der internationale Tag der Gebärdensprache. Der gehörlosen und hörbehinderten Menschen ist in der Schweiz über 100 Jahre und das sogar bis in die 90er Jahre, und das hat auch Fernanda vorhin noch erwähnt, verboten gewesen, sich in ihrer Sprache auszudrücken. Sie sehen sich als Teil der gehörlosen Gemeinschaft und fühlen sich so einer sprachlichen und kulturellen Minderheit zugehörig. Wenn das, eben, Fernanda hat das vorhin schon gesagt, es ist ja völlig absurd, dass man den Gehörlosen die eigene Sprache verboten hat. Wie ist es überhaupt dazu gekommen in der Schweiz, dass man so etwas...
Also das war weltweit gewesen.
Aber jetzt auch gerade, also, ja, aber warum? Wie ist das dazu gekommen?
1880 hat es in Mailand einen Kongress gegeben und notabene sind das damals hörende Pädagogen gewesen und die haben dort dann entschieden, Gebärdensprache ist eine Affensprache.
Genau, das hat ja Fernanda vorher gesagt. Aber es sind ja die Hörenden, die das beschlossen
und Kinder haben dann müssen in der Schule unter Qualen und mit Strafen, wie sie es vorher gesagt hat, die Hände hinter dem Rücken zusammenbinden. Oder ich habe auch schon Sachen gehört, dass sie müssen die Arme in Röhren rein tun, dass die nicht bewegen können. Einfach unter Qualen hat man denen probiert, eine Lautsprache beizubringen, wo ja aber schon der Name sagt, Lautsprache, sie hören es gar nicht. Und wenn man eine Sprache nicht hört, die ums Hören geht, kann man sie nicht richtig lernen. Und Nach der Schule haben ja die nicht wirklich reden können. Durch das, dass man sich aufs Reden fokussiert hat, hat man alles andere vernachlässigt. Da haben sie halt Mathe und Zeug und Sachen auch nicht wirklich gehabt. Und am Schluss sind sie zur Schule rausgekommen und haben gesagt, das ist ein Double. Aber wäre vielleicht eine hochintelligente Person gewesen. Und einfach, man hat sie so in eine Ecke reingedrückt. Und als ich das erfahren habe, bin ich einfach durchgedacht, das ist ja unsäglich.
Also unfassbar. Ja.
Und spannend ist auch, dass Studien heute zeigen zum Thema Gebärdensprache, wer als Kind Gebärdensprache lernt, sei es hörendes Kind oder gehörlos, die entwickelt später für Allgemeinsprachen, also auch Lautsprachen, ein besseres Sprachgefühl.
Fernanda, zu der gehörlosen Kultur gehören neben der Sprache ja auch Verhaltensnormen, Werte oder auch Traditionen. Kannst du uns da ein Beispiel machen?
Ja, wir sagen, wir Gehörlose haben eine eigene Kultur und das drückt sich aus durch einen Humor, einen Witz, den wir haben. Es drückt sich aber auch aus, dass wir uns so gewohnt sind, immer in die Augen zu schauen. Ich habe es gesagt, wir berühren uns, wenn wir die Aufmerksamkeit brauchen. Wenn jemand weiter weg ist, zum Beispiel, brauchen wir das Licht, wir zünden an und löschen ab. Oder wir klopfen halt auch mal auf den Fußboden, wo der dann vibriert. In meiner Wohnung mache ich das noch etwa die, oder? Dann haben wir einen Holzboden und dann kann ich schnell mal kurz draufklopfen und mein Mann kann dann schauen, weil er es dann spürt. Dann haben wir aber verschiedene Dialekte oder wir können erkennen, anhand von der Gebärde, von welcher Region das so kommt. Also da gibt es auch sprachliche Unterschiede, was ja auch Kultur ausmacht. Aber sonst, ich glaube im Alltag, ich weiss nicht, wir sind ganz normal unterwegs. Man sieht das uns ja, glaube ich, auch nicht an, wenn wir uns irgendwie im Alltag bewegen. Es ist klar, wir haben unsere Geschichte, unseren Hintergrund, wir pflegen unser gesellschaftliches Leben, wir haben unsere Veranstaltungen, wir pflegen den Tag der Gebärdensprache oder feiern den Tag der Gebärdensprache. Dort drückt sich vielleicht eine Kultur ein bisschen aus. Klar, wir haben einen anderen Lebensweg und das, ja, das sieht man. Ich glaube, einen grossen Unterschied, wir sind Menschen, also ist es nicht.
Wie feiert ihr den Tag der Gebärdensprache?
Oh, das ist ganz unterschiedlich. Wir treten dann vielleicht auch die Öffentlichkeit und zeigen vielleicht irgendwie etwas auf aus der Geschichte raus. Wir haben Präsentationen in Gebärdensprache. Privat kommen wir dann vielleicht irgendwie zu einem Apéro zusammen oder zu einem Essen zusammen. Wir sind auch stolz auf uns, dass wir heute da sind, wo wir früher nicht gewesen sind oder mit dem Verbot von der Gebärdensprache, dass wir das eingefordert haben. Auch der Respekt auch, dass wir unterdessen auch doch dürfen sagen, wir dürfen ganz normal da auch das Leben einfordern, wo uns zugesteht, dass wir ganz normal sind. Oder? Weil wir gehören dazu und ich glaube, ja, das hat nicht immer so ist das selbstverständlich gewesen, dass man so öffentlich darf gebärden, oder? Man ist ja bestraft worden, aber heute darf man zeigen, wir gebärden, wir sind gehörlos und stolz drauf, oder? Es gibt manchmal auch andere gehörlose Personen, die sich lautsprachlich unterhalten. Das ist auch sehr individuell und auch okay.
Wenn du lernst seit einem halben Jahr Gebärdensprache, was hast du so für Verhaltensnormen schon festgestellt? Also eben, man hat ja gehört, der Augenkontakt ist sehr wichtig, die Berührungen oder auch, was ich spannend gefunden habe, mit dem auf den Boden zu stampfen, wo vibriert, dass man wahrgenommen wird. Was ist dir sonst noch so?
Mir kommt gerade in den Sinn, ich habe mir in der letzten Ferien eine kleine Taschenlampe gekauft, weil es gibt noch ab und zu, dass jemand an den Tisch kommt, man redet miteinander und dann ist das Gespräch eigentlich fertig, die Person dreht sich um und geht weg und man will noch etwas, man kommt gerade noch etwas in den Sinn.
Das wäre eben das mit dem Licht machen,
und
das
dann
Blinken.
Mit dem, was ist noch los, weil sonst muss man dann anspringen.
Ja.
Und was mir jetzt am meisten auffällt, ist für uns Hörenden, wir können essen, reden, Fernsehen schauen und die Kommunikation kann so nebenbei laufen. Aber für Gebärdensprache braucht es den vollen Fokus aufs Gegenüber. Mhm. Also man muss, eben wie Sie gesagt haben, man muss sich anschauen in die Augen, sie sind auch sehr visuell. Und jetzt im Arbeiten, zum Beispiel bei Sitzungen, wir haben es hier beim Podcast jetzt auch miterlebt, wer sitzt wo? Wo sitzt die gehörlose Person? Wo der Hörende? Wo der Dolmetscher? Wo muss man hersehen? Also wie ist der Raum aufgeteilt?
Mhm.
Wo kommt das Licht her? Das ist auch etwas. Also wenn das Licht zu fest blendet, dann sehen sie die Bewegungen nicht und verstehen dann halt die Hälfte nicht. Und dann muss man das wieder ändern.
Das Vorhang. Ist dann zu wenig präzise. Dann
ja, so, genau. Ja. Für Kameraaufnahmen müssen sie auch speziell, also nicht spezielle Kleider, aber spezielle Regeln der Kleider, nicht gemustert. Und einfach auch, weil das wieder verhindert, dass man die Handbewegungen sieht. Präsentationen sind eine Herausforderung. Zeigen, dann reden, nicht gleichzeitig, das geht nicht.
Ja.
Es sind so Kleinigkeiten, wo, ja, aber Moment, und dann, ja, logisch. Und ja. Man muss sich dann richtig selber an der Nase nehmen und zuerst zeigen, dann wieder etwas sagen und dann wieder zeigen und warten und auch Zeit geben. Das ist vielleicht auch etwas, wo in der gehörlosen Community recht stark ist. Sie geben einem Zeit, sie haben Geduld. Weil sie eben tagtäglich mit dem konfrontiert werden und dass man halt 3-4 Mal noch nachfragen. Und sie schätzen es auch, wenn man nachfragt. Weil eben, wie sie gesagt haben, es gibt Missverständnisse. Lieber 3-mal nachfragen und dafür ist es nachher klar.
Ja.
Was gibt es noch? Ja, Vorbereitung. Wenn man sich auf eine Sitzung vorbereitet, thematisch sich vorbereiten. Es gibt da zum Beispiel das E-Lexikon Sein-Swiss. Ist das Nachschlagewerk, das einzige in der Schweiz, wo wir, kann man vielleicht vergleichen mit Duden. Und wenn ich jetzt ein Marketing-Meeting habe, muss ich andere Wörter dann brauchen, wenn ich mit jemandem das bespreche, als wenn wir über Sport reden. Dann muss ich dann vielleicht die Sportarten anschauen. Und Sachen, wo man kann auch gewisse Sachen im Alltag, die man dann lernen möchte, oder die einem spannend dunkel, dort das ein bisschen anschauen. Und das kann man dann einfach auch so für seine Zwecke brauchen oder muss es brauchen, weil ja, sonst funktioniert ja Kommunikation nicht. Und ja, noch aus meiner Erfahrung, jetzt, aber es ist noch sehr minim und rudimentär, aber Gebärdensprache braucht einem einfach. Also Konzentration und Körpereinsatz und es ist anstrengend.
Fernanda, in eurer Gemeinschaft gibt es mit gehörlosen und hörbehinderten Menschen unterschiedliche Arten vom Nicht-Gehören. Tönt ihr da auch noch mal unterscheiden?
Ja. Unterscheiden, also unter uns in der gehörlosen Community, würde ich sagen, mehr, dass wir halt einfach auch Individuen sind mit unterschiedlichen Bedürfnissen. So. Und dann hängt es vielleicht ab von der Situation. Der einen Person passt das besser, der andere Person dieses. Und so ist es auch mit den Hilfsmitteln. Oder? Es gibt Leute, die ein Cochlea-Implantat tragen. Und das ist total okay, wenn die Person findet, das ist das, was mir hilft. Und die andere Person, nein, Hörgerät ist das Bessere. Dann kann ich das irgendwie anlegen und abziehen am Abend. Und das ist nicht implantiert. Andere gehörlose Leute wollen überhaupt keine Hilfsmittel und sind so zufrieden mit der Situation. Und darum ist auch das sehr individuell, oder? Je nach halt, ja, Vorlieben. Ich glaube, Gebärdensprache unterstützt alle soweit. Da ist eigentlich niemand gross dagegen oder findet, das ist eine schlechte Idee. Also das erlebe ich wirklich nicht unter gehörlosen oder hörbehinderten Menschen, auch wenn es natürlich unterschiedlich ausgeprägt ist oder unterschiedliche Meinungen da sind.
Ben, gibt es für dich einen Unterschied, ob du mit einer gehörlosen oder einer hörbehinderten Person redest? Machst du irgendetwas anderes dann? Oder?
Nein, weil eben für mich als lautsprechende, hörende Person muss ich ja sowieso schon Anpassungen machen. Eben Konzentration, konzentrieren aufs Gebärden. Und man tut ja bei der Gebärdensprache auch Hochdeutsch reden, habe ich glaube schon mal gesagt, weil das bessere Mundbild gibt. Und eben, wie sie gesagt hat, die einen haben so ein Cochlea-Implantat, die hören noch ein bisschen, aber es ist nicht gleich wie mir, sie hören mehr so, es ist Geräusch oder so. Und von dem her, ich probiere halt jetzt vor allem auch beim SGB, wo ich mit Gehörlosen in Berührung komme, einfach Gebärden und möglichst auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Also im Endeffekt braucht es ein Miteinander, ganz einfach.
Du hast jetzt gerade gesagt, man tut die hochdeutsche Gebärdensprache anwenden.
Aber man redet.
Aber du, also ist das du, weil du das jetzt lernst? Weil man kann ja auch Schweizer, also nicht Schweizerdeutsch, aber eben mit diesen Dialekten.
Ja, ja. Nein, Gebärden tue ich deutsch-schweizer Gebärdensprache.
Okay.
Weil in der Schweiz gibt es 3 Gebärdensprachen, weltweit, glaube ich, 300. In der Schweiz haben wir Schweizer-Französisch Gebärdensprache. Italienisch-Schweizer Gebärdensprache und Deutsch-Schweizer Gebärdensprache.
Ja.
Und jetzt bei der Deutsch-Schweizer Gebärdensprache tut man aber Hochdeutsch artikulieren, als Mundbild machen, damit sie eben Lippen lesen können. Jetzt, das Problem ist, beim Schweizerdeutschen wird viel im nasalen Bereich oder hinten guttural irgendwie verschluckt. Und wenn wir miteinander reden, wir kennen das, wir wissen das und das Hirn absorbiert das und ich verstehe die. Aber die Gehörlosen können ja nur anhand von der Lippen, vom Mundbild ablesen, wenn sie noch Unterstützung brauchen. Und wenn ich Schweizerdeutsch rede, geht die Hälfte an diesen Informationen wieder weg. Und darum tut man, wenn man Schweizerdeutsch Gebärdensprache, tut man eigentlich Hochdeutsch dazu reden, weil dort das Mundbild einfach viel klarer ist.
Ja.
Aber es ist nicht deutsche, hochdeutsche Gebärdensprache. Also deutsche Gebärdensprache ist nochmal etwas anderes. Es ist wieder eine eigene Sprache.
Ja, die, also wo in
oder
Deutschland...
Oder österreichisch.
Genau. Oh, ja, genau eben. Fernanda, du bist in Brasilien als gehörloses Kind geboren. Gibt es da kulturelle Unterschiede im Vergleich zu der Schweiz?
Also grundsätzlich gibt es da schon auch bei gehörlosen Menschen Unterschied, ja, gehörlose brasilianische Menschen oder gehörlose Schweizer Menschen. Ich glaube, in Brasilien einfach aufgrund von der normalen Kultur her ist es wie so menschlich wärmer, auch noch schon klimatisch ist es anders, oder? Wir sind vom Kontakt her einfach auch sehr viel näher. Die Gesellschaft in Brasilien ist ja auch nicht so wie in Europa, so weiterentwickelt, mit einem so hohen Standard vom Leben her gut zahlt. Wir sind noch viel mehr damit konfrontiert, dass es manchmal knapp ist. Wir laden uns durch das gegenseitig ein und helfen uns aus. Oder, eigentlich fast egal, woher es jemand kommt, das ist noch sehr stark bei uns mehr verbreitet, auch der Status. Oder, wir schauen dort viel mehr auf den Mensch, dass man uns gegenseitig einfach unterstützt. Oder, also, wir machen uns Sorgen um andere Menschen. Wir rufen an, hey, wie geht's dir? Laden jemanden zum Bier ein oder so. In der Schweiz erlebe ich das einfach grundsätzlich anders. Wir sind mehr auf Distanz. Es ist wichtig, dass man gut arbeitet, dass die Lebensqualität durch das auch sehr hoch ist, oder? Dass man sich aber auch respektiert und durch das auch manchmal ein bisschen in Ruhe lässt. Oder? Man ist sehr vorsichtig mit der Wortwahl. Das ist schon mal anders. Es ist sehr viel Respekt da und fast ein bisschen Distanziertheit. Natürlich, wir in Brasilien auch Respekt voneinander, aber wie in einer anderen Form. Und da sehe ich schon Unterschied, natürlich. Und dann hat das auch einen Einfluss auf gehörlose Menschen, aufgrund von dem. Das sehe ich auch. Und hängt dann vielleicht auch von der Wirtschaft ab, hängt von der klimatischen Bedingung ab in Brasilien, wo es halt viel mehr auch heiß ist. Oder wenn man in ein anderes Land geht, ins Ausland, wo im Sommer, oder ist man ja auch mehr draußen. Das merken wir da auch. Draußen findet Veranstaltung und Konzert statt. Jetzt da im Winter, wo es kalt ist, zieht man sich zurück, zuhause. Man pflegt mir dann das kleinere Umfeld und im Sommer ist man dann wieder mehr aktiv und lebendig. Und das sehe ich schon auch, dass das bei gehörlosen Menschen dann sehr ähnlich ist.
Du bist bilingual mit Gebärden- und Lautsprache aufgewachsen. Ich habe vorhin schon gesagt, deine Grosseltern die haben gehört, deine Eltern sind gehörlos. Was hast du bei der Erziehung und auch bei der Integration von dir als gehörlose Tochter und als Enkelin besonders geschätzt?
Meine Mutter ist dazumal mit hörenden Kindern in die Schule gegangen. So hat es meine Mutter erlebt. Oder? Das war dann auch eine schwierige Entwicklung, weil sie ist geplagt wurde. Sie musste ein Hörgerät tragen, wo man noch da ein Kästchen vor der Brust hatte. Das war dann verbunden gewesen mit einem Kabel, mit so einem Teil hinter dem Ohr. Sie ist jeden Tag geplagt worden aufgrund von dem. Und sie hat halt auch nicht so genau gewusst, warum. Sie hat, es ist ein bisschen ins Mobbing reingegangen, hat sich da nicht so können wehren. Und dann in meiner Zeit, bin ich in eine Gehörlosenschule gekommen. Und da hat man dann auch gesehen, Moment, das passt jetzt irgendwie auch nicht super gut für gehörlose Kinder, weil das Niveau ist dann so ein bisschen zurückgeblieben. Man eben ist nur lautsprachlich erzogen worden und im Unterricht, Gebärdensprache war zwar nicht verboten, aber ich habe dann wie gemerkt, ich werde auch nicht genug gut gefördert. Und ich habe dann meinen Eltern gesagt, ich will die Schule wechseln. Und bin dann auch mit hörenden Kindern in die Schule gekommen. Ich habe dann aber nicht mehr so ein Hörgerät tragen, sondern habe so ein Hinterohrgerät gehabt. weil ich dann nicht mehr das Teil da noch um den Hals mittragen musste. Und habe dann mit meinem Hörgerät hinter dem Ohr schon mehr auch mich können bewegen können, aber ich war die einzige Gehörlose in diesem Umfeld und musste zuvorderst sitzen, sodass ich den Lehrer möglichst gut verstanden habe. Das ist zwar gegangen, aber ich habe die hinteren Kolleginnen nicht mehr gehört oder nicht gesehen, oder? Und meine Eltern haben dann sehr stark für mich sich eingesetzt und haben versucht, dem Lehrer zu erklären, dass er sich nicht abwenden darf. So geht es nicht, sonst kann ich nicht ablesen von den Lippen, weil das Hörgerät hat da nicht ausgereicht, dass ich alles verstanden habe. Also ich habe mich da mit Recht durchkämpfen und irgendwann gemerkt, dass das halt eben auch gleich nicht funktioniert vom System her. Wirklich die Integration, also in der Schweiz haben wir das gar nicht probiert, aber jetzt wäre das gut, wenn bei 10 Kindern vielleicht 5 gehörlos sind, oder? Und dass dann so die Integration stattfindet, das wäre viel besser. Und dann hätte vielleicht auch noch ein Team-Teaching mit einer gehörlosen Lehrperson, das wäre gut, das wäre dann ideal. So würde ich mir die Bilingualität vorstellen. Aber ob das in der Praxis jemals stattfindet, ist eine andere Frage. Meine Tochter jetzt, die ist bald 2, übrigens, und sie ist auf die Welt gekommen und hat schon bereits 4 Sprachen mitbekommen. Das heisst, gesprochen Portugiesisch, brasilianische Gebärdensprache und dann gesprochene Deutsch und unsere deutsch-schweizer Gebärdensprache. Und wir haben Freunde, die entweder die brasilianische Gebärdensprache reden oder Portugiesisch kommunizieren oder auch deutsch-schweizerisch. Also Gebärden, das ist sehr unterschiedlich. Und noch bevor sie 1 war, hat sie 10 verschiedene Gebärden können und sie können ausdrücken. Sie können sagen, sie will gerne Musik hören, sie will gerne schlafen, sie will gerne essen. Sie hat das noch nicht können aussprechen. Aber wir können über Gebärdensprache zeigen, was sie will. Und das ist doch so wichtig, dass das eigentlich jedes Kind könnte, oder? Und es ist einfach Basiswissen, das so wichtig wäre. Man muss nicht perfekt können gebärden, schon von Anfang an weg, oder? Weil die Sprachen sind nachher so vielfältig und wenn da ein Verständnis da ist, oder? Das ist so wichtig für den Hirnprozess, der dann stattfindet, oder? Und je früher man da anfängt, das zeigen die Studien, umso besser ist die Entwicklung. Sehr oft sind Leute unsicher, die finden, ja, es ist vielleicht gescheiter nur mal eine Sprache, weil sonst ist ja das Kind vielleicht verwirrt. Hey, nein, gebt doch mein Kind so viel wie möglich mit. Und das ist jetzt doch schon in der Schweiz auch ein Vorteil, weil wir sind ja uns gewöhnt, mit verschiedenen Sprachen umzugehen, oder? Deutsch, Französisch, Italienisch mal als Grundlage oder als anerkannte Sprache. Und dann haben wir auch noch die 3 verschiedenen Gebärdensprachen. Und natürlich nicht zu vergessen, das Rätoromanische, oder? Aber dafür gibt es eben keine Gebärdensprache für das Rätoromanische. Aber somit reden wir eben fast von 7 Sprachen, die man in der Schweiz anerkannt haben sollte. Und später dann für Bildung umso besser. Die Studien zeigen, wenn Kinder mehrsprachig unterwegs sind und vor allem auch, wenn sie vor 5-Jährigen Gebärdensprache mitbekommen, dann fällt es ihnen später viel geringer. Wenn eine Sprache erst nach 5 erlernt wird, ist es wie ein anderer Prozess, je später man zu einer Sprache kommt, oder? Und das hat einen Einfluss auf den Ausdruck, auf das Selbstverständnis, das man dann später auch im Beruf braucht und so weiter. Also es zeigt eigentlich, es ist so wichtig, dass man eigentlich zu einer Gebärdensprache kommt, möglichst früh. Wenn auch die Eltern hörend sind, die können natürlich noch nicht gebärden, das ist klar. Die haben auch vielleicht auch noch gar keine Ahnung, oder? Für die ist es das erste Mal auch ein Schock, dass sie vielleicht jetzt ein gehörloses Kind haben, wenden sich an irgendwelche Fachpersonen. Das braucht Zeit, bis überhaupt das mal verarbeitet ist. Manchmal müssen sie dann auch noch irgendwie selber Gebärdensprachkurs zahlen, weil sie machen sich dann Gedanken, wie kommunizieren sie denn mit ihrem Kind, oder? Und sie bräuchten dort sehr viel Unterstützung, oder? Und wenn man denkt, wie schnell 5 Jahre vorbei sind, und dann müssen sie noch ihr Kind erziehen, und die Sprachentwicklung muss auch noch stattfinden, oder? Und wie sollen hören die Eltern ihr Kind erziehen, wenn ihnen die Sprache fehlt? Also sprich, wenn sie keine Gebärdensprache haben, oder? Und dann irgendwie sind die Kinder dann irgendwann schon 10 und dann merken sie, oh, es wäre doch gut gewesen, hätten wir nicht nur auf die Lautsprache gesetzt, sondern eben auch Gebärdensprache. Und in der Schweiz sind wir da einfach noch nicht so weit. Wir sind wirklich noch das einzige Land, das Gebärdensprache noch nicht offiziell anerkannt hat. Also, Zeit, dass wir da vorwärts machen.
Ja, definitiv. Integration ist Stichwort und auch eines der politischen Anliegen des Schweizerischen Gehörlosenbundes. Wir hören jetzt mal, was der Bundesrat Ende 2024 zu der Anerkennung der Gebärdensprache entschieden hat. Wir hören den Einspieler von der Bundesrätin Elisabeth Baumschneider, der letzten Dezember begründet hat, warum der Bundesrat die sogenannte Inklusionsinitiative ablehnt, aber einige Anliegen trotzdem aufnehmen will.
Die Teilrevision dieses Gesetzes ist nicht Teil des indirekten Gegenvorschlags des Bundesrats zur Inklusion-Initiative. Sie greift aber Forderungen der Initiantinnen und Initianten auf und ergänzt die Instrumente zur Förderung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, besonders in den Bereichen Arbeit und Zugang zu Dienstleistungen. Zudem sollen die drei schweizerischen Gebärdensprachen gesetzlich anerkannt werden.
Ben, ihr habt auch jetzt im letzten Jahr mit Postulaten und Motionen und jetzt mit deren Initiative im Bundesbern Gehör verschafft. Kann der Gehörlosenbund den Entscheid nachvollziehen oder ist das ein Rückschlag?
Also aus meiner Sicht ist ein weiterer Schlag ins Gesicht der Gehörlosen-Community. Es ist eine Schande, dass die Schweiz im Eigenverständnis überaus fortschrittlich und mega modern ist. Aber das letzte Land von Europa, wie es Fernanda vorher gesagt hat, wo Gebärdensprache noch nicht anerkannt hat. In so einem Moment schäme ich mich einfach für die Schweiz.
Jetzt habe ich eine Frage an euch beide. Ein Thema sind ja auch Dolmetscherkosten bei Arztbesuch. Die SP-Ständerätin Flavia Wasserfallen hat gerade Ende Januar eine neue Motion eingereicht, damit Kriterien für Kostenübernahme von Gebärdendolmetschenden im Gesundheitswesen geregelt werden, nachdem schon mehrere Anläufe gescheitert sind. Die Gesundheitskommission vom Nationalrat hat dem parlamentarischen Vorstoss schon zugestimmt. Im Frühling tut jetzt der Ständerat noch über die Vorlage debattieren. Was bedeutet dieser Schritt für euch?
Das ist ganz ein wichtiger Schritt. Eigentlich hätte man den schon längstens müssen tätigen. Und man sieht jetzt eigentlich auch das, was für Frau Flavia Wasserfallen und Herr Damian Müller, sie beide haben die Motion eingereicht, die haben erkannt, dass da etwas fehlt, oder? Und gesehen, dass, wie wichtig das ist. Weil wir gehörlose Menschen zahlen genau gleich unsere monatlichen Prämien für Krankenkassen und haben aber keinen Zugang, oder? Und das zeigt ja eigentlich auf, dass wir ein grosses Risiko fast eingehen, dass es manchmal auch lebensbedrohlich ist, weil wir nicht richtig verstehen, oder? Wenn der Arzt uns etwas erklärt. Und es geht kürzlich, ich weiss, die hat länger Krebs gehabt, Magenkrebs von einer Person oder Niere, ich bin so nicht ganz sicher, auf jeden Fall Krebs, und hat halt irgendwie das ignoriert, weil der Arzt irgendwie gesagt hat, das ist halt irgendwie so ein bisschen Grippe oder so ein bisschen, nicht so eine schlimme Sache. Nehmen Sie die Medikamente. Die gehörlose Person hat sich nicht können deutlich genug ausdrücken, wie kein Dolmetscher dabei war, wie viele Schmerzen das sie hat. Oder? Und der Arzt hat gefunden, okay, ja, da probieren wir jetzt mal das Medikament und so weiter und so fort. Und hat wirklich das Anliegen nicht ganz verstanden und die Person ist gestorben. Aufgrund von dieser fehlenden Kommunikation. Jetzt stellen Sie sich vor, wir zahlen monatlich unsere Prämien. Die Person hat auch noch 6 Kinder. Jetzt sind die 6 Kinder, die ohne Vater auswachsen müssen, wie einfach jetzt dort mal Kommunikation nicht richtig geklappt hat, weil man vielleicht hätte etwas machen können. Das ist eine Situation unhaltbar und das ist nicht irgendwann im letzten Jahrhundert passiert, sondern jetzt kürzlich. Und darum sind wir so stark am Fordern, dass wir einfach sagen, ja, Leute, die gehörlos sind, müssen können die Situation, müssen können sich können verständlich machen, oder? Es darf doch niemals so sie und die Motivation. Die Motion muss jetzt da so schnell wie möglich jetzt ein Ergebnis herbringen und wir können nicht mehr 5 Jahre warten. Weil in diesen 5 Jahren, also ja, was kann alles passieren? Weil es sind so viele Schwierigkeiten immer wieder, oder? Immer wieder streitet man sich über, ja, wie übernimmt die Kosten? Wer ist da jetzt in der Verpflichtung? Und man hat doch ein Anrecht auf eine richtige Diagnose. Und wir sehr oft hören dann, ja, das ist nicht ganz klar, wie das Kosten sind. Also halten wir uns auch zurück und wissen ja selber auch nicht so genau, wie wir das übernehmen wollen. Oder wer die Kosten übernimmt, oder? Und dann heisst es manchmal, ja, nehmen Sie doch vielleicht Ihren Nachbarn mit oder Ihren Freund. Das sind keine professionellen Fachleute, die wir in einer lebenswichtigen Situation mir eine Diagnose können erklären, wo es darum geht, Medikamente richtig zu nehmen und so weiter. Und dann in dem Moment vielleicht noch alles auf ein Papier aufschreiben und dann irgendwie das nur schriftlich müssen verstehen. Nein, das kann es nicht sein, weil es ist nicht unsere Muttersprache, oder? Also, muss man da Entscheidungen gefällen und das klären, wie die Kosten übernommen werden, oder? Ich sage fast, es geht da um Leben und Tod.
Was sind deine Gedanken da dazu?
Ja, das beste Beispiel, wir haben für heute schon müssen schauen. Barbara ist da, aber wir müssen reden, wer übernimmt die Kosten? Also alltägliche, einfache Situationen oder im Kino, TV, Untertitel. Ja, wenn es Untertitel haben, geht es ja. Jetzt haben wir ein paar Mal schon gehört, aber es ist nicht die Muttersprache. Da kommen noch weitere Situationen dazu. Im Fernsehen sind auf dem Bild 3, 4 Personen, die miteinander reden. Ja, wer hat jetzt was gesagt? Das kommt aus dem Untertitel auch nicht führen. Und auch wichtig, zum Beispiel die politische Teilhabe. Also ein Abstimmungsbüchli nicht in Deutsch, sondern in einer Fremdsprache, die man noch nie gehört hat. Wenn man nicht Englisch kann und das Abstimmungsbüchli in Englisch hat. Und dann muss man anhand von dem, was man vermeintlich verstanden hat, noch abstimmen. Mhm. Und sich für etwas einsetzen, was man gar nicht verstanden hat. Und da muss aus meiner Augen einfach Minimum die essentiellen Punkte müssen da in Gebärdensprache den gehörlosen Leuten zur Verfügung gestellt werden.
Also am Schluss geht es ja um gleiche Rechte und gleiche Chancen und das fängt ja schon bei der Ausbildung an. Was ist da die Herausforderung, Fernanda? Wo stehen wir da?
Jetzt im Bereich von der Aus- und Weiterbildung, da fängt es ja tatsächlich schon bei den Kindern an, oder ich sage schon fast beim Baby, dass wenn ein Kind gehörlos ist, oder dass es Recht hat auf Gebärdensprache, das ist nicht gegeben in der Schweiz. Unser System ist noch nicht so weit, dass das wie vorgesehen ist, zum Beispiel, dass man einen Fachleute hinzuzieht. Im Moment ist es so, dass es eine Familie 10 Stunden überkommt, also in fast allen Kantonen, oder? Da kommt eine Familie 10 Gebärdensprachstunden über, damit sie das Kind später erziehen können. Also nur schon, das zeigt ja auf, wie schwierig das ist. Und dann ist es ja kein Wunder, dass später gehörlose Menschen überall anstehen, im Beruf, in der Gesundheit, sogar irgendwie in der Entwicklung von der Identität. Es kommt zu Krisen, wenn man überall ansteht und nicht verstanden wird. Oder? Und wenn man dort von Anfang an weg eben ansetzt und auch versteht, wie wichtig das ist, dass Gebärdensprache in der Frühförderung mit einbezogen wird. Und dann später dann aber auch in der Bildung. In der Schweiz gibt es zum Beispiel eine einzige Berufsschule für hörbehinderte Menschen. Eine einzige, das ist in Oerlikon. In der Romandie gibt es nichts, Tessin ebenfalls nicht. Und da kann man sich vorstellen, ja, dass da viele Leute eben dann auf der Strecke bleiben. Und die IV will aber, dass die Leute integriert sind. Die wollen keine IV, oder man hat kein Anrecht auf eine IV-Rente, wenn man gehörlos ist. Und dann ist man vom Sozialamt abhängig, oder? Und wenn man aber sieht, wenn gehörlose Menschen sich doch da irgendwie durchgebissen haben, können sie eigentlich sehr wichtige Fachpersonen sein, Sitzungen leiten, Managementfunktionen unternehmen und so weiter. Da gibt es Ausnahmepersonen, die das geschafft haben, die eigentlich aufzeigen, dass das möglich ist. Also, wenn die so quasi Voraussetzungen möglich sind, dann kann man nicht einfach immer nur sagen, ja, es ist halt finanziell, aber wir haben heute eine Gleichstellung in der Schweiz, die das eigentlich voraussetzt, oder? Also muss man das irgendwie auch leben. Und wir in der Community sagen sehr oft, das System ist so mühsam. Wirklich. Die IV hat ihre Vorschriften und beruft sich auf die und sagt ja manchmal, ja, das und das liegt halt nicht drin. Sehr oft gehörlose Menschen müssen irgendwie einfach die gleiche Lehre machen, weil halt jetzt da gerade mehrere Leute in einer Klasse sind, oder? Man kann ja nicht sein, dass irgendwie eine Person fürs Leben lang Maler bleibt, oder? Das ist heutzutage ja gar nicht mehr modern. Man sagt, man muss sich weiterentwickeln, aber das ist nicht vorgesehen. Man hat einen Erstberuf und muss auf dem Erstberuf bleiben, egal ob es dort Möglichkeiten gibt oder nicht. Das ist unglaublich. Buchbinder, heute gibt es jetzt ja gar nicht, oder? Und dann hat man irgendwie keine weitere Erfahrung, man wird nicht gefördert und kann sich dann auch nicht beruflich entwickeln. Und so gibt es so viele so einzelne Themen, wo wir halt uns darüber unterhalten, wo wir sagen, ja, wie ändern wir denn das? Und wir sind wirklich zum Teil einfach auch schon müde. Wir mögen manchmal nicht mehr.
Gemäss einer Studie von der Hochschule Luzern gibt es in der Schweiz rund 10'000 Gehörlose im erwerbsfähigen Alter und 1 Million Hörbehinderte. Im Vergleich zu der durchschnittlichen Erwerbsbevölkerung ist die Arbeitslosenquote bei gehörlosen und hörbehinderten Menschen mit 10% aber rund 3 bis 4 Mal höher. Und dann ist es auch so, dass wenig gehörlose und hörbehinderte eben auch in Führungspositionen sind. Sie werden auch wenig befördert. Aber was glaubst du jetzt, Fernanda, wie könnte man denn das ändern? Was braucht es konkret?
Heutzutage haben wir ja eigentlich ein Gesetz, das schon aber über vor 30, 40 Jahren eigentlich schon festgelegt ist, dass gehörlose Menschen ja, einen Dolmetscher bekommen. Und zwar halt eben nur 9 bis 10 pro Stunde pro Monat. Und wir haben eine 40-Stunden-Woche. 9 Stunden pro Monat, das ist ja nichts. Und wenn die aus sind, die 9 Stunden, muss man selber schauen. Oder? Und das ist das Problem Nummer 1. Also die Kosten sind nicht sichergestellt. Oder? Eine Firma ist manchmal so grosszügig, die Kosten dann übernehmen kann. Gerade wenn es eine grosse Firma ist, geht das vielleicht. Aber eine kleine Firma ist das natürlich schwierig, weil die kann die Verantwortung nicht übernehmen. Ergo stellt sie dann auch die gehörlose Person nicht an. Oder? Und das ist ein grosses Risiko dann auch. Also oftmals ein Grund, warum dass dann gehörlose Menschen arbeitslos sind, weil sie dann halt eben auch nicht irgendwie gefördert werden. Dass die Kosten nicht übernommen werden, oder? Und dann Bildung, die nicht ausreicht, sprachliche Kompetenzen, die nicht richtig gefördert worden sind, schon mal irgendwie der Stress, den man auch als gehörloser Mensch halt hat im Alltag. Es sind verschiedene Barrieren, die es einem nicht einfach machen. Und da geht halt sehr schnell dann auch Kraft zu neigen. Wir müssen ja immer wieder in unseren verschiedenen Bereichen für uns einsetzen und wirklich immer wieder kämpfen. Und das braucht Energie, oder? Und man muss da recht standfest sein, dass man sich da wirklich behaupten kann in einer hörenden Welt. Und manchmal ja, mag man halt nicht mehr.
Es gibt also in verschiedenen Bereichen noch sehr viel zu tun. Was ist jetzt die Erwartungshaltung von euch beiden, Ben und Fernanda, an die Politik?
Meine Erwartung an die Politik ist, dass Gebärdensprache erstens anerkannt wird, und zwar mit verschiedenen konkreten Massnahmen. Es soll nicht einfach symbolisch sein. Das, was Frau Bundesrätin Baum-Schneider gesagt hat, hat rein symbolischen Charakter. Sie meint, im Behindertengleichstellungstext wäre das am richtigen Ort. Sie hat es wirklich aufgrund von dem nicht verstanden, oder, was eigentlich das Parlament gefordert hat. Wir wollen eigentlich das Gebärdensprachgesetz, wo die Sachen auch klar geregelt sind, aufgrund von unserer Geschichte, unserer Kultur, dass die anerkannt wird und auch mit Massnahmen die Sprache gefördert wird. Kinder müssen Gebärdensprache mitbekommen, Fachpersonen müssen in dem gefördert werden. Also sprich, es muss genug Gebärdensprach-Fachlehrpersonen geben. Wir reden von 20 bis 30'000 gehörlosen Menschen. In der Schweiz gibt es vielleicht 130, 40 Dolmetscher, ungefähr 180 Dolmetscher für 20 bis 30'000 gehörlose Menschen. Also nur schon das Verhältnis zeigt auf, dass das nicht realistisch kann sein. Da hat es Handlungsbedarf. Im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, in der Freizeit aber auch. Das muss abgedeckt sein, und so, dass man da das auch fördert, die finanziellen Mittel sichergestellt sind. Es kann nicht nur einfach symbolisch nett und schön sein, oder? Und im Alltag keine Auswirkung haben. Das akzeptieren wir nicht mehr. Schon viele, viele Jahre sagt man uns, oh, wie schön ist Gebärdensprache. Klar, wir kommen aus einem Verbot raus. Und dann irgendwann hat man gesagt, Gebärdensprache ist schön. Die Bundesrätin hat dann gesagt, ja, man kann das zwar aufnehmen, oder? Und oftmals sagt man ja, gehörlose Menschen sind halt Behinderte. Auch Frau Baum-Schneider hat das eigentlich gesagt, ja, Community. Also wir haben Ihnen schon gesagt, wir sind so frustriert auf dieser, immer wieder diskriminiert zu werden, oder? Und das ist nicht klar, wenn sie einfach finden, jawohl, das regeln wir jetzt im Behindertengleichstellungsgesetz. Es braucht klare Massnahmen, und wir können da nicht mehr lange zuwarten. Oder wir zahlen alle unsere Steuern, wo auch Menschen, die keine Behinderung haben, genau gleich. Und alle haben diesen Zugang, also haben auch wir doch das Recht drauf, oder? Weil jeder Person kann es passieren, dass sie von heute auf morgen nichts mehr hört. Und ich würde doch sagen, lieber machen wir es doch früher als später.
Möchtest du noch etwas ergänzen, Ben?
Ja, ich möchte eigentlich ins gleiche Horn blasen, wie man so schön sagt. Und meine Erwartungshaltung an die Politik und entsprechende Behörden und Partner, die müssen endlich mit echten Lösungsvorschlägen kommen. Und nicht sich gegenseitig den schwarzen Peter hin und her schieben, was momentan gerade viel passiert. Weil dabei werden nämlich genau die gehörlosen Personen dazwischen aufgerieben. Und wir haben es gehört, es kann bis zu Todesfällen kommen. Ja. Und das ist einfach nicht hinnehmbar.
Anerkennung von der Gebärdensprache ist kein Luxus. Wir fordern nicht irgendwie Bequemlichkeit oder Luxus, sondern es ist eine harte Realität, wo wir tagtäglich konfrontiert sind damit. Und ich muss ja schlussendlich irgendwie sagen, wir haben doch die finanziellen Mittel und es muss doch möglich sein, die Gleichstellung auch wirklich sicherzustellen.
Und vielleicht noch ein Punkt. Sprachen sind ja keine Behinderung. Also wir haben jetzt von verschiedenen gehört, es hat Vorteile, wenn man es dem Kind mitgibt, es hat für die Gesellschaft Vorteile und. Und jetzt will man einfach das noch irgendwie in ein Behindertengesetz tun, wo ich verstehe das, aber sie sind nicht handicapiert. Sie haben eine eigene Sprache, es ist eine vollwertige Sprache, es hat Grammatik, es lebt, es tut sich weiterentwickeln. Es gibt Fachgremien, die neue Wörter diskutieren, also Wörter Gebärden, diskutieren. Und dass man das nicht anerkennt, dass man denen das Leben nicht ein Stückchen, nicht einmal erleichtert, sondern normaler macht, das will mir nicht in Grind.
Fernanda, wenn du jetzt einen Wunsch offen hättest, was würdest du dir wünschen von der hörenden Welt, jetzt gesellschaftlich, nicht politisch?
Also wenn ich wünschen könnte, dann ja, ist es sicher, dass halt zu wenig Wissen vorhanden ist über Gehörlosigkeit und Gebärdensprache. Wenn ich mir wünschen könnte, dass man da offener ist, Bedürfnisse anerkennt, zulässt und sich versucht einzufühlen. Und vielleicht auch in der Basis ein bisschen Gebärdensprache lernt. Man hat heute Online-Möglichkeiten, man hat verschiedene Veranstaltungen und Möglichkeiten, da einen Zugang zu finden. Weil wir sind ja schlussendlich Menschen und wir sollten doch auch gegenüber solidarisch sein. Gegenseitig sich zuhören, sich respektieren, einander Platz geben, sodass auch wir ja, unseren Platz haben und Gebärdensprache unterstützt wird.
Und du, Ben?
Ja, wenn ich einen Wunsch offen hätte in diesem Bereich, dann sicher der, dass die hörende Gesellschaft endlich ein offenes Ohr hat für Probleme und Bedürfnisse der gehörlosen Menschen und dass auch echte Inklusion gelebt wird. Also eben der Alltag, das, was im Leben passiert und nicht irgendwas, was theoretisch oder irgendwas, sondern wirklich, es ist ja der Alltag und sie haben alltägliche Probleme und Herausforderungen, die wir uns, eben ich habe es jetzt einmal erlebt und oh mein Gott, und sie haben es mehrfach am Tag. Und das darf nicht sein.
Die Herausforderungen für Gehörlose und Hörbehinderte sind, wie wir jetzt in vielen Beispielen gehört haben, vielfältig. Und darum ist es wichtig, dass sie in ihrem Kampf um gleiche Rechte und Chancen von verschiedenen Verbänden unterstützt werden. Es geht vor allem um die Anerkennung der Gebärdensprache auf Bundesebene und um die Finanzierung der Gebärdendolmetscher im Gesundheitswesen und in der Arbeitswelt und im Alltag. Für eine funktionierende Inklusion braucht es aber sicher noch mehr Berührungspunkte zwischen Gehörlosen, Hörbehinderten und Hörenden, wie das beim Schweizerischen Gehörlosenbund zum Beispiel auf der Arbeit auch gelebt wird. Aber am wichtigsten ist der gegenseitige Respekt und Toleranz. Wenn es um Inklusion geht, gibt es kein Normal oder ein Anderssein, weil alle gleichwertig sind. Danke vielmals, Fernanda Hinz, dass du da gewesen bist und auch dir, Ben Jude, und auch dir, Barbara Bucher, für das vor allem visuell spannende Gespräch. Schaut es euch doch noch im Video an, vielleicht motiviert es ja die ein oder andere, ein bisschen mehr über die Gebärdensprache zu erfahren. In unseren Shownotes findet ihr alle weiterführenden Links zum Schweizerischen Gehörlosenbund, der Studie von der Hochschule Luzern oder auch zum Thema Gehör im neuen Kundenmagazin von der Swica. Danke fürs Zuhören und Zuschauen und bis bald.